Vis-à-vis. Die Ökonomen, Unternehmer und auch wir Wirtschaftsjournalisten, wir schauen in der Regel danach, in welchem Umfang wächst eine Wirtschaft. Wächst sie stark? Schrumpft das Wachstum? Wir schauen immer so ein bisschen nach der Quantität, weniger nach der Qualität. Es geht offensichtlich, so schreiben Sie es auch in Ihrem Artikel, in dem Buch Wachstum im Wandel, dass wir vielleicht das Wachstum anders betrachten müssen, nämlich in der Art und Weise, wie etwas wächst. Müssen wir mehr in Zukunft auf die Qualität schauen?
Also wir müssen mehr auf die Qualität schauen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal im Hinblick darauf, dass natürlich über die neuen Technologien, über das Internet, die Wirtschaft ganz anders wächst, aber wir das mit den herkömmlichen Messverfahren eigentlich nicht messen können. Also wir können die Produktivität unserer Arbeit durch die Benutzung von Google oder durch die Benutzung vom Internet eigentlich nicht wirklich abbilden. Und insofern sind alle Kennziffern, die wir haben über Wachstum, eigentlich gar nicht mehr wirklich adäquat. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich, dass das Wachstum auch nicht abdeckt, welche negativen Effekte es durch Wirtschaftswachstum auch gibt. Und das ist das, was den meisten bekannt ist, also Wachstum, das zu Kosten der Natur geht, zu Kosten des Umweltschutzes geht, der Biodiversität. Diese Kosten werden natürlich im Wachstum auch nicht abgebildet. Insofern ist der Maßstab heute nicht mehr angemessen.
Aber früher haben wir auch nicht auf die Umwelt Rücksicht genommen. Vor 100 Jahren unsere Vorfahren, die Dampfmaschine mit einem sehr geringen Wirkungsgrad. Warum wird diese Betrachtungsweise, die Sie ansprechen, aber heute, 100 Jahre später, viel wichtiger als damals?
Weil wir heute natürlich viel mehr über die Umwelt wissen als damals. Der Kenntnisstand, dass Wachstum wirklich auch negative Effekte hat auf unsere Lebensqualität in der Umwelt, ist ja heute ein ganz anderer als vor 100 Jahren. Wir wissen viel über den Klimawandel, wir wissen, wie der Mensch auf die Umwelt einwirkt, und daher haben wir auch die Pflicht, darauf zu reagieren.
Könnte man simpel Ihnen antworten, also können wir durchaus teurer produzieren und brauchen nicht drauf zu schauen, ob unsere Produktion sich rechnet, wie man es so oft sagt, reicht einfach der Ausstoß?
Nein, natürlich, sondern beides muss im Zusammenhang gesehen werden. Wenn sich ein Produkt nicht rechnet, wenn kein Gewinn erwirtschaftet wird, dann wird sich in einer Marktwirtschaft das Unternehmen, das dieses Produkt herstellt, nicht lange am Markt halten. Also insofern sind natürlich die ganzen althergebrachten Maßstäbe, welche Kosten fallen dabei an, was ist eigentlich Produktivität, die sind für uns natürlich nach wie vor wichtig. Was wir nur zusätzlich betrachten müssen, sind das, was man bei den Ökonomen Externalitäten nennt, also die negativen Kosten, die dieses Wirtschaftswachstum auch für die Natur hat. Und das müssen wir mit in die Waagschale werfen.
Warum ist es so schwierig, das in die Köpfe von Ökonomen, auch von Managern und vielleicht auch von Wirtschaftsjournalisten reinzukommen, die dann, sage ich mal, wenn börsennotierte Unternehmen ihre Quartalszahlen vorstellen, dann einfach nur gucken, wie schaut's aus, hat das Unternehmen Gewinn gemacht, wie ist der Umsatz, wie hoch ist die Dividende?
Weil die Natur ein öffentliches Gut ist. Die Unternehmen bezahlen nicht für die Nutzung der Natur, oder in weiten Teilen zahlen sie nicht dafür. Sie bezahlen nicht für die Umweltverschmutzung, sie zahlen nicht für die Luftverschmutzung, sie zahlen nicht oder oftmals nicht dafür, was sie in Gewässer einleiten und so weiter. Also wenn die Unternehmen tatsächlich die Kosten, die wirklichen Kosten alle einpreisen müssten in ihre Produkte, würden die Unternehmen sich auch anders verhalten. Aber sie tun es nicht, weil sie es nicht müssen.
Ist das der Ruf nach dem Staat?
Der Staat reguliert natürlich die Art und Weise, wie produziert wird. Der Staat verbietet vielerlei Arten von Produktionen, weil man weiß, wie gefährlich sie auch ist, auch für den Menschen unmittelbar, auch für die Beschäftigten unmittelbar. Also insofern gibt es ja schon viel Regulierung. Ich glaube schon, dass sich Preise weiter anpassen müssen, also dass wir viel mehr mit einbeziehen müssen, welche Kosten für die Umwelt unsere Art der Produktion hat. Und es wird auch weiter so ausgebaut werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Wo endet die Regulierung dann des Staates, der dann sozusagen auch die Unternehmen verdonnert, dazu mehr auf die Umwelt zu achten? Und wo setzt sozusagen das Interesse des Unternehmens an? Ist das eher etwas, womit man kleinere Unternehmen ködern kann oder auch die großen? Und inwieweit spielt, sage ich mal, auch Image über Green Economy eine große oder eine wachsende Rolle?
Also für Unternehmen ist Regulierung immer ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchte natürlich niemand Auflagen bekommen, niemand möchte wirklich reguliert werden oder möchte bestimmte Abgaben dafür bezahlen, dass man bestimmte Produktionen durchführt. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, dass durch Regulierung natürlich auch ein Level Playing Field, wie man in Englisch sagt, gleiche Ausgangsbasis für alle Unternehmen geschaffen werden. Also wenn alle Unternehmen gleich reguliert werden, dann findet der Wettbewerb über die Produkte, die Qualität der Produkte statt und nicht darüber, wie man sich bestimmten Kosten entziehen kann.
Sie hören das Inforadio. Ich unterhalte mich heute mit Frau Prof. Dr. Anke Hassel von der Hertie School of Governance. Wachstum im Wandel. Wir haben schon so ein paar Kriterien angesprochen, was sich wandeln muss. Die Frage ist, und ich will es noch einmal etwas nachdrücklicher formulieren, wo machen wir es fest, wo setzen wir die Grenzen, dass sich dem auch niemand entziehen kann? Ein Politiker nicht, der dann wieder fordert, wir müssen schärfere Gesetze haben, ein Unternehmer nicht, der dann sich hinstellt und sagt, wieso, ich handle doch unternehmerisch und legal entsprechend der Gesetze. Also wo müssen wir den Rahmen festmachen?
Also der Staat handelt nicht in einem luftleeren Raum, sondern staatliches Handeln muss legitimiert werden, muss auch politisch verhandelt werden und muss natürlich auch dargestellt werden, sowohl gegenüber der Wirtschaft als auch gegenüber der Gesellschaft. Und der Staat befindet sich dort doch durchaus in einem Spannungsfeld, weil Politik muss auch die Interessen der zukünftigen Generationen mit berücksichtigen. Und sie müssen natürlich auch sehen, dass Konsumenten bestimmte Produkte zu bestimmten Preisen haben wollen. Also in der Landwirtschaft sieht man das sehr gut.
Sie haben auch in dem Buch Wachstum im Wandel Kritik angemeldet. Sie sagen, es wird gebremst. Was fehlt Ihnen an Modernisierung, an zeitgemäßer Modernisierung?
Naja, in dem Beitrag ist, dass die Gesellschaft sich natürlich in einem Modernisierungsprozess befindet. Wir haben in großen Bereichen leben und arbeiten wir heute ganz anders als noch vor 20, 30 Jahren. Also die Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt hat sich zum Beispiel sehr gewandelt. Auch Migration hat die Gesellschaft gewandelt. Das Verhältnis zwischen Jung und Alt, Männer und Frauen, ist heute viel liberaler geworden. Also es gibt eine gesellschaftliche Modernisierung. Aber wo man die Modernisierung noch nicht wirklich findet, ist in Bereichen der Politik und der Wirtschaft, die sich viel schwerer tun, von alten, überholten Traditionen, aber auch Institutionen sich zu lösen und zu sagen, wir brauchen eigentlich einen neuen Gesellschaftsvertrag. In der Art und Weise, wie wir aber unsere Institutionen weiterentwickeln, dort sind wir noch nicht viel weiter gekommen.
Das ist auf europäischer Ebene, gerade wenn man die Diskussion in der EU sieht, haben wir den Eindruck, es geht langsam voran, weil wir uns selbst als Getriebene der Ökonomie, der Digitalisierung empfinden und sagen, ach, es soll doch so bleiben wie früher, wir wollen unser ruhiges Leben haben.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn wir uns neu aufstellen, dann gibt es immer Gewinner und Verlierer in diesem Prozess. Also manche Gruppen müssen etwas abgeben. Manche Gruppen haben über die Jahrzehnte bestimmte Privilegien bekommen, die heute nicht mehr zu rechtfertigen sind. Manche Gruppen, die nicht gut genug geschützt sind, müssen eigentlich besser behandelt werden. Und in diesem Prozess, dass man sagt, wir müssen zum Beispiel den Industriearbeitern vielleicht etwas wegnehmen und denen in den Dienstleistungssektoren diese besser beschützen, in diesem Prozess entwickeln sich natürlich viele Widerstände, weil diejenigen, die Privilegien haben, wollen sie nicht unbedingt wieder aufgeben.
Da klinken Sie jetzt eine bedeutende Gruppe aus, die das Geld hat, Vermögende, die haben Sie jetzt gar nicht angesprochen. Müssten die nicht auch etwas angeben? Gerade die Diskussion jetzt um die Panama Papers legt eigentlich solch einen Gedanken durchaus nahe, dass Leute, die möglicherweise mit Geld nicht vernünftig umgehen und dies horten und möglicherweise damit auch Kriminelle Geschäfte machen, dass man an die ran müsste?
Natürlich muss man an die ran. Ich hatte jetzt stärker praktisch von dem Gesellschaftsvertrag zwischen unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft gesprochen.
Man kann, aber die wollen wir doch da nicht draußen vorlassen.
Man kann diesen Gesellschaftsvertrag jetzt auch auf die Vermögenden vis-à-vis den Rest der Gesellschaft betrachten. Auch da, ganz klar, gibt es Verteilungskonflikte. Auch da muss man feststellen, dass sich diese Schere in der Tat auseinanderentwickelt und oftmals nicht in dem Sinne, dass es wirklich zunehmende absolute Armut gibt, sondern was es gibt, ist zunehmende absolute Superreiche, die in der globalisierten Welt heute viel mehr Möglichkeit haben, ihr Vermögen so anzulegen, dass es nicht so besteuert wird, als wenn es noch im nationalen Rahmen geschehen würde. Ich würde schon sagen, natürlich muss man auch darüber diskutieren. Ich begrüße die Diskussion über die Panama Papers sehr, weil ich glaube, dass Transparenz der erste Weg ist, um auch dort regulierend eingreifen zu können. Und da haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
Die Schere zwischen Arm und Reich, die Sie ansprechen, ist das Sprengstoff. Betrachten Sie das mit großer Sorge oder sagen Sie, im Weltmaßstab reguliert sich das, pendelt sich das irgendwie ein?
Im Weltmaßstab muss man sagen, im Weltmaßstab ist die Welt eher gleicher geworden als ungleicher geworden, weil natürlich viele Schwellenländer in den letzten Jahrzehnten aufgeholt haben. Innerhalb der Nationen, innerhalb der einzelnen Länder sieht es aber anders aus. Und da würde ich schon sagen, dass wir sehr kritische Prozessen jetzt auch entgegensehen. Der Kernbereich ist wirklich der Bereich der Mittelschicht. Gesunde Gesellschaften und gesunde Demokratien leben von einer stabilen und großen Mittelschicht. Man kann mit den Superreichen auch leben, wenn die Superreichen nicht zulasten der Mittelschicht und der Armen in der Gesellschaft führen. Und es ist jetzt kein Plädoyer, sich die Superreichen erst gar nicht anzuschauen. Ich bin schon dafür, dass man sie sich anschauen muss, dass man bestimmte Steueroasen schließen muss, auch bestimmte Möglichkeiten der Steuervermeidung schließen muss. Ich möchte nur sagen, sie sind gesellschaftlich dann kein großes Problem, wenn die Mittelschicht nach wie vor sich erstens mal reproduzieren kann und wenn die Mittelschicht keine Angst davor haben muss, in den nächsten Jahren zu den Absteigern zu gehören.
Diese Gefahr sehen Sie?
Objektiv, wenn wir über Deutschland sprechen, sehe ich diese Gefahr nicht. Subjektiv ist diese Befürchtung aber bei vielen vorhanden. Also es gibt heute gerade in der unteren Mittelschicht eine wesentlich größere subjektive Wahrnehmung, möglicherweise zu den Modernisierungsverlierern zu gehören und von einer bestimmten Abstiegsgefahr bedroht zu sein. Die kann man aber, wenn man sich die Daten anschaut, nicht unbedingt belegen.